wollen Dienst für den höchsten Herrn Shri Krishna für etwas Materielles und Gefühlsmäßiges halten. Mögen Einwänden in den offenbarten Schriften, würden Opfer, Wohltätigkeit, Entsagung, Wissen, mystische Kräfte und ähnliche andere Vorgänge zur transzendentalen Verwirklichung empfohlen. Ihrer Ansicht nach ist Bhakti oder hingebungsvoller Dienst für den Herrn für diejenigen bestimmt, die die hochwertigen Tätigkeiten nicht ausführen können. Im Allgemeinen wird gesagt, dass der Bhakti-Pfad für die Shudras, Vaishyas und die weniger intelligente Gruppe der Menschen bestimmt ist. Doch das entspricht nicht den Tatsachen. Der Bhakti-Pfad ist die höchste aller transzendentalen Tätigkeiten und deshalb ist er erhaben und einfach zugleich. Er ist erhaben für die reinen Gottgeweihten, die den ernsthaften Wunsch haben, mit dem höchsten Herrn in Verbindung zu kommen. Und er ist einfach für die Neulinge, die gerade an der Schwelle des Bhakti-Hauses stehen. Es ist eine große Wissenschaft, die Verbindung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes Shri Krishna aufzunehmen, und sie steht jedem Lebewesen offen, auch den Shudras, Vaishyas und Frauen und sogar denen, die noch niedriger sind als die Shudras, ganz zu schweigen also von den Menschen ersten Ranges, wie den qualifizierten Brahmanas und den großen, selbstverwirklichten Königen. Die anderen erhabenen Tätigkeiten, beschrieben als Opfer, Wohltätigkeit, Entsagung und so weiter, folgen beim reinen und wissenschaftlichen Bhakti-Vorgang von allein. Wissen und Loslösung sind zwei wichtige Faktoren auf dem Pfad der transzendentalen Verwirklichung. Der gesamte spirituelle Vorgang führt zu vollkommenem Wissen, materiell wie auch spirituell. Und das Ergebnis solch vollkommenen Wissens ist, dass man von materieller Zuneigung losgelöst und von spiritueller Tätigkeit angezogen wird. Von materiellen Dingen frei zu werden bedeutet nicht, völlig untätig zu werden, wie Menschen mit geringem Wissen annehmen. Naishkarmya bedeutet nichts zu tun, was gute oder schlechte Ergebnisse nach sich zieht. Negation bedeutet nicht Negation des Positiven. Ablehnung des Unwesentlichen bedeutet nicht Ablehnung des Wesentlichen. In ähnlicher Weise bedeutet Loslösung von materiellen Formen nicht, die positive Form aufzulösen. Der Bhakti-Pfad ist zur Erkenntnis der positiven Form bestimmt. Und wenn die positive Form erkannt wird, sind die negativen Formen von selbst beseitigt. Mit der Entwicklung des Bhakti-Pfades, das heißt mit der Anwendung des positiven Dienstes für die positive Form, wird man auf ganz natürliche Weise von niedrigen Dingen losgelöst und höheren Dingen zugetan. In ähnlicher Weise führt der Bhakti-Pfad, der die allerhöchste Beschäftigung des Lebewesens ist, es aus dem materiellen Sinnengenuss heraus. Das ist das Zeichen eines reinen Gottgeweihten. Weder ist er ein Narr, noch beschäftigt er sich mit den niederen Energien, noch besitzt er materielle Werte. Dies ist durch trockenes Nachdenken nicht möglich. Es geschieht tatsächlich durch die Gnade des Allmächtigen. Die Schlussfolgerung lautet, dass ein reiner Gottgeweihter alle guten Eigenschaften besitzt, nämlich Wissen, Loslösung und so weiter und so fort. Aber jemand, der nur Wissen und Loslösung besitzt, ist nicht notwendigerweise mit den Prinzipien des Bhakti-Vorganges vertraut. Bhakti ist die allerhöchste Beschäftigung des Menschen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Darasate Devam Gauravani Pracharine Nirvase Sasunya Vadi Paskatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Srivasati Govaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Yashu Vairagyam Yanam Chayadahaitukam. Übersetzung. Indem man der Persönlichkeit Gottes Shri Krishna in Hingabe dient, erlangt man durch seine grundlose Barmherzigkeit sofort Wissen und Loslösung von der Welt. Der Vers, den wir heute Morgen dran nehmen, also erstes Kanto, Kapitel 2, Vers 7, ist einer der Klassiker der Vaishnava-Philosophie. Er gibt nämlich die beiden Grundvoraussetzungen an, die man haben muss, um sich auf den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu beschäftigen. Nun, bevor ich in das philosophische Thema eingehe, möchte ich einfach Weichen am liebsten stellen für euch als meine Zuhörer heute Morgen. Weichen, die es euch besser ermöglichen sollen, Zugang zu diesen Themen zu erlangen. Hören wird manchmal als ein Fahrzeug beschrieben. Ein Fahrzeug, durch das man von einem Punkt zu einem anderen Punkt gerät. Das heißt, von einem Punkt des Nichtwissens zu einem Punkt des Wissens. Also idealerweise sollte das so sein. Nun, um dieses Fahrzeug der Vani zu besteigen, sind ein paar Grundinformationen hilfreich. Vani, das ist etwas, was wir hier im Augenblick pflegen. Wir haben Gemeinschaft mit Krishnas Vani, Krishnas Unterweisungen und Wissen über Krishna. Das bezeichnet man Vani. Es gibt zwei Arten des Gemeinschaftspflegens. Die erste ist die, die wir im Augenblick jetzt haben. Wir haben persönlich Gemeinschaft. Wir können uns sehen, wir essen Prasada miteinander, wir erleben die Vorzüge dieses Ferienlagers gemeinsam und erfahren auch gemeinsam die Kälte und die Plumpsklos. Das nennt sich körperliche Gemeinschaft. Darüber hinaus jedoch ist die Vani wichtiger, die Gemeinschaft durch die Unterweisung. Wir können zum Beispiel hier in körperlicher Beisammenheit zusammensitzen, aber das spirituelle Thema, was wir durchdiskutieren, kann uns nicht berühren. Wir könnten passiv hier sein, wie die Katzen, die auch körperliche Gemeinschaft mit uns pflegen, die Milch schlürfen vom Abendprasadam und an den gleichen Möglichkeiten teilnehmen. Also ich bin gestern hin zu diesen Strombehausungen hingegangen und da war eine Katze drauf, da musste ich warten. Die Vani ist nicht so wichtig, die Vapu, die persönliche Gemeinschaft, ist nicht so wichtig wie die Vani. Die Gemeinschaft, wo man Möglichkeiten hat, das Körperliche zu transzendieren und einen anderen Bereich zu erfahren oder in ihn einzugehen. Die Vani. Nun, das Schöne an der Vani, das sollte ich sagen, ist, dass es nicht begrenzt ist, einfach nur auf körperliche Beisammenheit. Dieser Kreis wird sich auflösen. Manche von euch werden in irgendwelche Schweizer Städte zurückreisen, andere ganz weit in die nach Norden und wie ich höre, sind gerade zwei Gäste aus Italien eingetroffen, die wieder zurück nach Milano oder Roma oder so fahren werden. Die Vani jedoch, oder die Gemeinschaft durch die Vani, die Unterweisung, kann über Ort und sogar Zeit hinweg gepflegt werden. Wir können uns zum Beispiel erinnern an das, was wir hier gehört haben, was wir aufgenommen haben in unserem Herzen, was uns bewegt hat, was uns auf einen Weg gebracht hat. Wir mögen uns erinnern, ja, in der einen Vorlesung von Advaitattva wurde gesagt, diese Gesellschaft ist kopflos. Und da habe ich mir vorgenommen, also wenn dem so ist, warum werde ich dann nicht der Kopf? So können wir solche Erfahrungen, die wir haben, solche Aha-Erlebnisse mitnehmen, pflegen und weitertragen zur Fruchtbringung. bis wir das erreicht haben, was wir dort als Inspiration vernommen haben. Vani ist aber auch, wie ich sagte, über Zeiten hinweg aktiv. Zum Beispiel, wenn wir in Krishnas Werk der Bhagavad Gita hören, da hören wir Unterweisungen, welche Krishna vor 5000 Jahren auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra seinem Freund und Schüler Arjuna mitgeteilt hat. Wenn wir diese Unterweisung hören, und jetzt kommt dieser entscheidende Punkt der Vani, und diese Unterweisung sogar ausführen, dann steigen wir in dieses transzendentale Gefährt. In diesem Fall möchte ich das Gefährt sogar eine Raumzeitmaschine nennen und haben Gemeinschaft mit Krishna, wie er auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra erschien. Prabhupada drückte das einmal aus. Wer Gemeinschaft pflegt mit Krishna durch die Vani, durch die Unterweisung, wie er sie in der Bhagavad Gita gegeben hat, oder hier, wo wir aus dem Bhagavatam hören, was von Krishna durchdrungen ist, in Form seiner eigenen Unterweisung oder Beschreibung über ihn. Wer also in das Gemeinschaft pflegt mit Krishnas Vani, hat den gleichen Nutzen, wie Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, wie Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra hatte. Das ist diese Raumzeitmaschine, um es jetzt mal ein bisschen populär also volkstümlich auszudrücken, der Vani oder das Gefährt, oder Gefährt sagt man eigentlich, dieser transzendentalen Unterweisung, die uns transportieren können aus dem Bereich unserer Unwissenheit in den Bereich des spirituellen Erkennens. Es heißt in einer alten Sanskrit-Schrift, wer in dieser Welt verschiedene Schriften studiert und erkannt, dessen Reden ist frei von Zweifeln und er kann in dieser Welt gehen, ohne von Illusion und Angst beschattet zu sein. Das ist deswegen möglich, weil er die Vani, die Unterweisung Krishnas, befolgt und mit Krishna in dieser Form Gemeinschaft hat. Wir sind keine Materialisten. Für den Materialisten ist nur ein Bereich von Entscheidung, nämlich der physische Bereich, der durch die grobstofflichen materiellen Elemente bestimmt wird. Das, was man riechen kann, was man sehen kann, was man schmecken kann und durch die anderen Wahrnehmungsorgane sehen kann. Für den Transzendentalisten ist das nur von sekundärer Bedeutung, denn er weiß, dass dieser physische Körper lediglich eine Maschine ist, der in einer physischen Welt seinem Karma entsprechend sich bewegt. Seht einmal, die Atome, Moleküle und anderen Bausteine, Enzyme, die sich zu Enzymen und Hormonen zusammenfügen und dann diesen Körperwagen oder diese Körperkutsche, wie sie auch in den alten Schriften genannt wird, bilden, haben keinerlei Bewusstsein. Es ist nicht so, dass die einzelnen Atome sich treffen würden wie wir und sagen, hallo Wasserstoffmolekül, wie geht's? Sauerstoffmolekül? Ha, ein bisschen kalt. Ich denke, wenn das so weitergeht mit der Kälte, dann friere ich einfach und werde ein bisschen stumpf. Oh, sagt das H2, das Wasserstoff, warum das? Lass uns doch lieber etwas anderes machen, eine Verabredung mit dem, irgend so heißen, mit der Magensäure. Dann wird uns schon warm. Atome tun das nicht. Und auch die Gesamtsumme von Atomen, toten Atomen, tut sowas nicht. Das ist der große Irrtum der Materialisten, dass man glaubt, dadurch, dass man all die Atome und Moleküle zusammenfügt, da kriegt man dann plötzlich ein Bewusstsein hervor. Das geschieht nicht so. Wir können nicht ein paar Bausteine hier ins Zelt werfen, dann das Zelt verriegeln, dann den kleinen Ramachandra da vorstellen, der sagt, keiner darf hier rein und dann warten über Nacht, wo wir Mozart spielen, im Zelt und dann am Morgen erwarten, dass Säuglings Ziegelsteine hervorkommen, gekommen sind, dass die sich da vermehrt haben in einer romantischen Nacht mit Mozart und dann ein zweites, nicht so baufälliges Haus hier produzieren unter dem Zelt, was dann heranwächst. Das wünschen wir uns vielleicht, aber so passiert das nicht. Bewusstsein ist ein ganz anderes Element, was zur Zeit, wenn Vater und Mutter ihre Sekrete auslassen, in der Samen- und Eiverbindung Platz nimmt und es dann mit der Kraft des Bewusstseins entwickelt. Dieses Bewusstsein oder diese Lebenskraft bleibt die gleiche, während die toten Elemente zerschlissen werden. Der Körper sondert Schweiß aus, die Haut, alte Haut, die Haare wachsen und werden abgeschnitten und in den Papierkorb geworfen, wenn sie nicht so angehaftet sind an sie. Der Körper, mit anderen Worten, und die körperlichen Elemente werden, solange die Seele gegenwärtig ist, belebt und vitalisiert. Doch im Augenblick des Todes werden diese toten Elemente nicht mehr getragen von der lebenden Seele und kommen zum Stillstand. Ist interessant, der physische Körper ist wirklich genau wie eine Maschine. Ganz im Augenblick des Todes ist es so, dass, wie soll ich mich ausdrücken, die körperliche Motorik noch weitergeht. Das heißt, es gibt noch Aussonderung, Haare wachsen tatsächlich noch ein bisschen und auch die Nägel, die wachsen noch ein bisschen, bis es dann erliegt, dieser Prozess. Es ist praktisch so wie ein Fächer, ein Luftfächer, wo die elektrische Energie nicht mehr gegenwärtig ist. Dieser Fächer hat noch ein bisschen Momentum und dreht sich noch, aber ohne diese Energie, die sie trägt, kommt er dann schließlich zum Auslaufen und zum Stillstand. So kommt auch der physische Körper, nachdem die Lebenskraft, diese höhere Energie weggegangen ist, langsam zum Auslaufen und dann passiert etwas ganz unromantisches. Er löst sich einfach auf, so wie sich Holz auflöst oder andere tote, verfaulende und vermodernde Substanzen und wird zur Erde. Das ist dieser physische Körper. Manchmal sehen wir, wie in dieser bedingten Welt Lebewesen völlig unter den Einfluss dieses Körpers kommen und den Körper ein großes Wohlgefallen an Sport oder Schattenboxen, das ist ja auch Sport, Balletttanz. In Berlin haben wir eine Bhakti, die außergewöhnlich gut Ballett tanzen kann und so zwischen dem Bereich des Kirtan-Tanzes und Balletttanzes so hin und her geworfen wird. Soll sie jetzt endlich nach Krishnas transzendentaler Flöte tanzen oder nach Chopin und wie sie immer heißen, diese Balletttanzmeister. Doch ich finde, die Antwort ist auf diese Frage ist doch an und für sich nicht sehr schwierig. Wir sind nicht dieser physische Körper. Dieser Körper ist ein Kleid, was uns übergeworfen ist von der von unserem Karma. Hier, Roms Christen Züricher Kleid. Jetzt bewege dich durch die Universitäten von Zürich und die Sportschulen von Zürich und die Familienwohnungen von Zürich und dann wird dir das Kleid ausgerissen zur Zeit des Todes, dass du in deiner Nacktheit dastehst. Nackt bist du, nackt wie ein Schwein. Versuch nicht krampfhaft Mensch zu sein, sagt die materielle Natur. Er reißt uns unser körperliches Gewand herunter, dann stehen wir da, nackte Seele, was nun? Und müssen unseren nächsten physischen Körper annehmen, entsprechend des Karmas. Seht, das sind die bitteren Erkenntnisse, zu der eine Seele, die Wissen erlangt hat, kommt. Dass sie einfach in diesem Körperball, dem Kostüm der Körper, gezwungen ist, eine fälschliche Identität anzunehmen, die ihm, so wie sie diesen Körperball verlässt, einfach ausgezogen wird, sodass er nackt aus dem Ball herauskommt und sich schnell stürzt in einen neuen physischen Körper. Dieser Körper an und für sich jedoch hat keine wirkliche Bedeutung für die ewige Seele. Es ist eine Verstrickung, eine Fessel ans materielle Dasein. Und je mehr wir physischen Aktivitäten nachgehen, ob es nun Balletttanz ist oder Tai Chi Boxen oder Familie gründen oder Politik machen, je mehr wir uns absorbieren in diese körperlichen Illusionen, desto mehr bleiben wir an und für sich ein Gefangener dieser materiellen Energie. Hinter den Gitterstäben unserer eigenen Unwissenheit rufen wir nach Freiheit und glauben, diese Freiheit in irgendwelchen krankhaften Lebensformen entwickeln zu können. Dieser Körper ist eine Zeitbombe. Wie fühlt man sich mit einer Zeitbombe? Ich habe einmal einen Jerry Cotton-Roman gelesen. Das ist etwas, was die von einer hohen Herkunft von euch nicht kennen. Nur so gefallene Seelen wie unser Eins. Das sind diese Krimis, die lesen. Ich musste einen Aufsatz, ich muss mich rechtfertigen, habe ich nur gelesen, weil ich einen Aufsatz über Trivialliteratur geschrieben habe und da Perry Rhodan und Jerry Cotton mir zu nahe, zu Gemüte führte. So, da war ein tolles, also das kann ich jetzt in Krishnas Dienst stellen, diese Entgleisung. Da war dann so ein fürchterlicher Syndikatsboss, der baute den von ihm abhängigen hier in der Nackenwurzel ein Explosive, eine kleine Bombe, nur so groß ein und also unter der Haut natürlich und auch ein Sender? Ja, ein Sender, so dass er zu jedem Zeitpunkt wusste, wo seine Untertanen da tätig waren. Und wenn die jetzt einmal syndikatsunförderliche Aktivitäten taten, zum Beispiel etwas verrieten oder sich bereicherten, dann drehte der Syndikatsboss und seine Leute, das war es gestaffelt, an so einem Knopf und dann wurde so ein Schmerzsignal aus diesem Bombendevice so rausgetan. Und wenn der dann sagte, mir passt es nicht mehr, ich mache nicht mehr mit bei diesem fürchterlichen Spiel, dann brachte er diese Bombe zum Explodieren und klatsch, flogen die Köpfe. Das war der Jerry. Und Jerry Cotton sollte das jetzt lösen. Wenn man sich das einmal überlegt, das ist, was wir sind in der materiellen Natur. Jeder von uns hat nicht im Nacken, sondern hier in der Brust viel tiefer einoperiert, eine Bombe, boom, 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 die zählt. Und dieses Maß der wie soll ich mich ausdrücken, der Schläge ist ja vorherbestimmt. Keiner kann sein Karma verlängern. Auch große Kapitalisten, die am Todesbett sagen, mein lieber Doktor, ich gebe dir 5 Millionen Deutschmark, wenn du mir mein Leben noch 5 Minuten verringerst, sodass ich noch einen kleinen Zusatz in mein Testament einfügen kann. Die werden nicht von dieser Explosion verschont bleiben, die da auf die Sekunde genau geht. Was tut man, wenn man weiß, dass man also bombengefährdet ist? Das war mir in Kopenhagen jetzt bewusst. Wir auf der Reise nach Berlin von Kopenhagen bin ich mit einem Iren zusammengetroffen, der mir erzählte von verschiedenen Terroranschlägen in irischen Flughäfen. Da wird also von irgendwelchen Patrioten dann also eine Bombe gelegt und dann kommt eine Drohung. Hier ist eine Bombe, wo sagen wir natürlich nicht. Die explodiert bald. Was dann passiert ist, dann tun die Leute natürlich furchterfüllt den Flughafen räumen. So, das ist, was Menschen, die im Wissen gründen, tun. Nachdem sie verstehen, dass sie in einem Körper sind, wo eine Zeitbombe tickt, dann versuchen sie, Distanz dazu zu gewinnen. Der Mensch, der mit dem Flug, der nicht in der Erleuchtung steht, der beschäftigt sich weiter im Flughafen. Ja, also, die Bombe macht zwar hochgehen, aber hier ist gerade dieses interessante Kapitel in meinem Schauerroman, den muss ich jetzt schnell noch durchlesen. Nicht? Oder jetzt sitze ich hier gerade so schön und habe mir zollfreie Schokolade gekauft. Ich werde doch jetzt nicht mit dem Genuss aufhören. Ich muss das noch ein bisschen hier kosten. Nicht so? So, das ist materielles Leben. Angesichts der Morderklärung der materiellen Natur versuchen, ruhig Blut zu bewahren, indem man sich über das Unvermeidliche hinwegtäuscht. Wir alle, die wir hier sitzen, jung oder alt, gesund und dynamisch oder ergrauend und verbleichend, wir alle werden in diesen Tatbestand hineinschauen müssen, dass wir zum Tode geweiht sind. Ich glaube, so schön in der lateinischen Literatur. Cäsar, die zum Tode geweihten, grüßen dich. So sagten die Gladiatoren, wenn sie in die Arena gingen. So, das ist unsere gegenwärtige Situation. Wie unwissend ist es, in diesem Zustand weiterhin materielles Leben zu kultivieren und Hoffnung auf ein Fortdauern einer erfolgreichen Existenz zu setzen. Das ist die Beschäftigung von Ignoramen. Der Vaishnava versteht dies. Und das ist dieser erste Punkt, den wir heute diskutieren. Wissen. Wissen oder Gyan fängt an mit zweierlei Faktoren. Gyan bedeutet das Zeitweilige zu unterscheiden vom Ewigen. Den Bereich, den man als Asat bezeichnet, vom Sat. Tätigkeiten, die einen zum ewigen Leben führen, von Tätigkeiten, die zum unewigen Leben, zum zeitweiligen Leben führen. Seht mal, wir in der menschlichen Form des Lebens haben zu jedem Zeitpunkt in unserem Dasein die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Bin ich der Körper oder bin ich nicht der Körper? Wenn wir zum Beispiel essen, können wir das machen. Der Körper schreit nach, gib mir mehr, besonders wenn es Sahneeis gibt. Oder Schrikant mit Sahne, das ist das Beste, was man haben kann in dieser Welt. Jedenfalls nach dieser individuellen Zunge beurteilt. Man kann da sagen, bin ich der Körper, dann jetzt voll loslegen. Wenn die Frage anders ausfällt, wenn ich nicht der Körper bin, muss man sich überlegen, ja, also ich möchte zwar noch gerne, aber wenn ich jetzt so viel esse, das ist erstmal nicht gut für meinen angeschlagenen Zahn. Und zweitens werde ich Schwierigkeiten haben mit der Verdauung. Und drittens werde ich anderen etwas wegessen. Und viertens werde ich nicht mehr aufstehen können morgens. So, diese Situation, dieses Wissen ist sehr praktisch. Denkt nicht, dieses Wissen, was wir hier diskutieren, ist irgend solch ein spekulatives, unwesentliches, nicht ins Gewicht fallende Wissen. Nein, dieses Wissen ist sehr wichtig für unser Handeln. Spirituelles Wissen kann der größte Freund sein. Wenn man dieses spirituelle Wissen tunlichst ignoriert, wird man immer wieder in unwissenden Tätigkeiten verstrickt sein. Oder wir können uns untersuchen. Ich bin jetzt noch beschäftigt mit in einer Schlachterei. Ich bin hier zwar gerade im Freundeslager da, aber ich sehe natürlich nicht, was ich tue, um mein Geld zu verdienen. Dieses spirituelle Wissen kann uns helfen, zu sagen, nein, ich höre auf mit der Schlachterei, denn dann werde ich schlechtes Karma kriegen. Ich beteilige mich an dem Tod von so vielen Tieren, indem ich es zurichte, oder wenn einer kein Schlachter ist, dann ist er vielleicht ein Kellner, wo er das austrägt, oder ein Altenfürsorger, der es den Alten in den Mund füttert, das Fleisch. Oder ist einfach ein Fleischvertilger, jedenfalls wenn er zu Hause am Tisch sitzt, am Familientisch. Spirituelles Wissen kann uns helfen zu sagen, nein, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, denn der interessante Wendung nimmt das Beispiel. Ich esse jetzt kein Fleisch mehr, denn es bringt mir schlechtes Karma, sodass ich in einem zukünftigen Leben verantwortlich gemacht werde für den Tod des kleinen Tieres, an dem ich mich versündigt habe oder mitbeteiligt habe. So dieses spirituelle Wissen ist sehr, sehr wichtig, um uns vor einem unglückseligen Leben der Unwissenheit und der Verstrickung zu bewahren. Also dieses Wissen hat zwei Schattierungen. Erstmal zu wissen, wer wir sind, und dann, was für eine Beziehung wir zu dieser Welt haben. Wie sollen wir uns mit anderen Worten verhalten in dieser Welt, um Gefahren aus dem Wege zu gehen? Dies ist Jnana. Jnanam Chayat Ahaitukitam. Dieses Wissen, was wir hier diskutieren, obwohl ich mich natürlich bemühe, es in sehr schillernde Sprache einzutun, sodass ich mir sicher sein kann, dass ich die Aufmerksamkeit auch von Feriengästen habe, die das erste Mal unsere Gemeinschaft aufgesucht haben, ist zeitlos. Genau das, was wir jetzt diskutieren, während die Sonne im Osten aufgeht und langsam das Zelt erwärmt und unsere fröstelnden Körper, genau dieses Wissen ist diskutiert worden im Wald von Naimisharanya, von den Weisen, die sich dort versammelt haben, um die Frage zu lösen, wie man auch in dieser Zeit, also Kali Yuga, den höchsten Pfad der Selbstverwirklichung zu beschreiten kann. Das ist klassisch, was wir hier machen. Aus den Seiten des Bhagavatams die Bhagavat-Philosophie zu hören und uns darüber Gedanken zu machen. Tausende, ja Millionen von Leuten haben diesen unsterblichen Pfad des Bhakti-Yogas gefolgt und somit den höchste Vollendung erlangt, nämlich transzendentale Liebe zu Krishna, indem sie über Krishna gehört haben. Seht einmal, dieses Wissen, ich möchte ein bisschen über Wissen sprechen, dieses Wissen ist sehr, sehr alt einfach und gediegen, das ist das richtige Wort, es ist gediegen, gewachsen, nicht verändert wir können so froh sein, dass wir es haben. Wir können so froh sein, dass wir das Bhagavatam hören können und darüber Gedanken können. Seht einmal, manchmal fragen uns die Leute, ach ihr seid so indisch, ihr seid so Indienliebhaber, aber das ist doch nun nicht so, dass das jeder tun muss. So weiter. Manchmal fragen mich so die Leute, wenn sie mich in meiner mit dem Stab sehen, und war so, als ich im Flugzeug gestiegen bin, da in Kopenhagen hin und zurück, da sind nur so ganz kleine Propellerfahrzeuge, wo keinerlei Möglichkeiten ist, lange Gepäckstücke zu verstauen. Und da kam ich dann mit meinem Dunder da ganz selbstbewusst an. Da war kein Platz da drin, also keine Gepäcknetze, das ist eng. Und oh, sagen Sie, warum bringen Sie denn das mit? Wozu tragen Sie denn das? Das können wir jetzt nicht verstauen. Und wo sind Sie überhaupt durchgekommen? Durch die zwei Schalter mit dem Weg? Ich ganz einfach durch Entschlossenheit. wo sollen wir denn das jetzt was sollen wir denn jetzt, warum überhaupt? Ganz einfach, ich bin ein Mönch und diese Stäbe, die erinnern mich an mein spirituelles Gelübde, was ich auf mich genommen habe zur Zeit der Mönchsweihe, und das muss man immer bei sich tragen, damit man auch einfach sich gut fühlt. Ich musste das so in Worte führen. Das ist für mich wichtig, sonst erbreche ich mich, wenn ich das nicht habe. Das habe ich aber nur so im Scherz gesagt. So lachen, ich möchte das hier einfach so lachen, aber die Situation nicht so problematisch ansehen. Und naja, und da haben die das beim Piloten untergebracht, und da ist die einzige Stelle, und der hat auch protestiert und musste ja mitmachen. So, dann fragen haben mich die Steward, der eine Steward hat mich gefragt, ja, jetzt mal. Gut, du hast ja erreicht, was du willst, und insofern können wir jetzt ruhig die Situation angehen. Warum eigentlich geben Sie sich so indisch? Hilft das Ihnen, das Verbindung mit Gott aufzunehmen? Das wäre doch wirklich materiell, wenn Sie sich von solchen Formen abhängig machen. Habe ich gesagt, das ist ein Irrtum, das ist nicht indisch, das ist spirituell. Diese Kultur, dieses vedische Wissen kommt aus der spirituellen Welt und ist direkt importiert. Das ist wichtig. Der Islam ist vor 1500 Jahren begründet worden durch einen Propheten namens Mohammed. So alt ist er, sagen wir fast die Gelehrten. Und hat sich durch seine rabiate Art überall im Mittelmeerraum durch Schwert verbreitet. Dann, was gibt es noch? Christentum ist so 2000 Jahre alt und die christlichen Sekten, die es gibt, da sind so 50 Jahre alt und so weiter. Das geht ja immer neu apostolisch hier und rechts eingestellt und links eingestellt und so weiter. Der Judaismus, also der sich auf Moses begründet, ist so 4000 bis 4500 Jahre alt. Der Buddhismus, der sich auf Buddha begründet, ist 2500 Jahre alt, in dieser Form, wie wir ihn jetzt kennen, Mahayana. Und dann gibt es eine neue Art, die ich im Augenblick nicht weiß, und so weiter und so fort. Aber das, was die Vedas von sich behaupten, ist, dass sie ewig sind. Zum Beispiel der Hare Krishna Mahamantra. Golokera Prema Dhana Harinama Shankirtana. Das heißt, der heilige Name und das Chanten desselben ist importiert von der spirituellen Welt. Es hat keinen Anfang in den Annalen weltlicher Geschichte. Auch die Vaishnavas, das heißt, ihr Vaishnavas seid auf der beginnenden Stufe, auf der anzweifelnden Stufe oder auf der überzeugten Stufe. Wer einmal sagt, das, jetzt bin ich von diesem Tag an, Krishna, bin ich dein, den bezeichnet man als ein Vaishnava, als ein Diener Krishnas. Der hat diese Gruppe hat keinen Beginn in der Vaishnava-Geschichte. Wir sollten nicht denken, ach, hier sind wir in so einem kleinen Bauernhof, wo ein paar Hanseln sich mit Dhoti und Tilak durch die Gegend bewegen und sich toll finden in ihrer Extravaganz. Nein, das, was wir praktizieren, hat einen ewigen Wert. Das ist ewige spirituelle Kultur, der Pfad des ewigen Lebens. Ist das nicht schön? Und dieser Pfad des spirituellen Lebens nun hat sich äußerlich in diesem hoch philosophischen Wissen, was wir hier so praktizieren täglich und hören und was wir so nach und nach hoffentlich verstehen und integrieren in unser eigenes Wertesystem und Handlungssystem und so weiter und so fort und was wir dann doch auch hoffentlich mal verwirklichen. Das, was wir hier praktizieren, ist ein zeitloser Vorgang von zeitlosen Dingen, die wir uns eignen. Natürlich, dieses spirituelle Wissen hat dann auch ihren Einlass in das praktische Handeln gefunden und damit in den praktischen Volksmund. Wir als Devotees haben zum Beispiel unsere Fachsprache entwickelt, nicht? Wir kennen solche Worten, wo wir einfach von verschiedenen Dingen sprechen, wo wir sehen, wie sich das spirituelle Wissen in unser Leben eingelebt hat. Zum Beispiel, wenn wir zu jemandem sagen, das ist dein Karma, Prabhu, dass dir der Zahn ausgefallen ist, mach dir nichts draus. Das sind so praktische Zeichen, wie wir mit diesen alten Wissensaspekten umgehen. Ich möchte euch eine andere praktische ein paar Aussprüche sagen, die ich von Chanakya Pandit nehme, einem völlig pragmatischen Brahmana, der dieses ewige spirituelle Wissen so in herkömmliches Wissen gepackt hat. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil man das leicht fällt. Lerne eines von dem Löwen. Lerne eine Tugend auch von dem Kranich. Lerne 6 Tugenden von dem Hund, 3 Tugenden vom Esel, 5 von der Krähe und 4 vom Hahn. Was würdest du vom Löwen lernen, Olli? Eine Löwenmähne zu kultivieren. Weiß, eine gelbe Löwenmähne zu kultivieren. In diesem Fall, wie gesagt, hier geht es um spirituelles Wissen. wo wir den ersten Aspekt, den wir hier heute durch dem Jnana, ich bin nicht der Körper, ich bin spirituell, ich bin Bewusstsein, in die Tat umsetzen, das praktische Handeln. Lerne vom Löwen Tapferkeit auf dem Pfad des spirituellen Lebens. Der Löwe, wenn er etwas tut, gibt sich ganz hin. Der macht mit voller Energie etwas. Wenn der Löwe zum Beispiel angreift, dann hat er keine Reserven mehr. Der, wenn ihr diese Filme mal seht, der setzt alles rein und der springt auch ordentlich zu auf den Elefanten, nicht so halbherzig, sondern ganz geht er da rein. So Tapferkeit und Virulität eigentlich, das ist wahrscheinlich wieder mein eigenes Wort und gibt's nicht in der Welt der Sprache. Wie würdest du das übersetzen, du Virulität, dieses Virule? Gibt es Virulität? Ja. Energie, Dynamik. Dynamik ist noch ein bisschen herkömmlicher. Dann lerne eine Sache vom Kranich. Was ist das? Einfach dazustehen? Nein. Die richtigen, also schweigsam zu sein und der richtigen Ort und die Umstände abzuwarten. Ihr kennt vielleicht, ein Kranich steht im Wasser, schweigsam, er redet nicht Prajalpa, nichts. Dann, wenn die richtige Situation eintritt, dann nicht, dass er einfach nur aus seiner Erstarrung hervorschmilzt, sondern er schießt hervor und packt sich einen Fisch. Nicht? So muss auch der Transzendentalist in dieser Welt lernen, zu warten, die Situation abzupassen und dann zum Beispiel ekstatisch im Theater zu tanzen oder zu sprechen. Ein Transzendentalist beschäftigt sich nicht in den Gesprächen der weltlichen Menschen, sondern er tut, wie soll ich mich jetzt richtig ausdrücken, er nimmt nur teil, wenn die richtigen Umstände da sind, das heißt, wenn er über Krishna sprechen kann. So, das ist die eine Eigenschaft, die wir vom Kran lernen können. Der Hund hat 6 Tugenden, von denen wir lernen können. Er isst viel und ist aber auch zufrieden, wenn es wenig gibt. Nicht so sollten beim Ferienlager, können wir ruhig essen, Ujwala hat nichts dagegen, oder? Hier kann man ruhig essen, dass man gesund ist und kräftig. Aber wenn man, also nicht natürlich zu viel, sonst kann man nicht die Morgenprogramme miterleben. Und dann sollte man aber auch zufrieden sein, wenn man jetzt das Ferienlager also aufgibt und wir wieder im weltlichen Leben uns bewegen. Wenn es dann nichts Prasadam gibt, nicht transzendentale Speise, sollten wir zufrieden sein. Na, danke, ich esse nicht. Ich habe da was anderes vor, als so den Kami-Fraß zu mir zu nehmen. Also aufgibt und wir wieder im weltlichen Leben uns bewegen. Wenn es dann nicht Prasadam gibt, nicht transzendentale Speise, sollten wir zufrieden sein. Na, danke, ich esse nicht. Ich habe da was anderes vor, als so den Kami-Fraß zu mir zu nehmen. Nicht? Und dann warten wir, bis wir nach Hause kommen und dort ein bisschen Prasadam anrichten, opfern nach den Vorgängen. Ich denke, das kann man hier auch lernen. Und dann sind wir so auf diese Weise zufrieden. Nicht? Diese Tugend kann man von Hunden lernen. Bei Zeiten ausreichend viel essen und auch zufrieden sein, wenn es nichts gibt. Das sind 2 gewesen. Er ist viel, er ist aber mit wenig zufrieden. Zweite Eigenschaft, oder das ist ein drittes schon, er schlägt sehr schnell ein. Haben Sie das mal registriert? Der legt sich hin und ist eingeschlafen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass er viel getan hat. Er ist gelaufen. Prabhupada sprach einmal über diese fast, wie soll ich mich ausdrücken, fast, ins Weltwunder einzugliedernde Fähigkeit der Gottgeweihten einzuschlafen, selbst bei Vorlesungen. Er sprach davon, es ist ein Zeichen, dass sie viel getan haben. Wenn bei Vorlesungen die Frau was gegeben hat, die Votis eingeschlafen sind, dann war er immer sehr verständnisvoll und rücksichtsvoll und hat sie ins Bett geschickt. Weil er wusste, sie haben viel getan für Krishna. So, diese Fähigkeit können wir lernen, vom Hund schnell einzuschlafen, aber auch schnell aufzuwachen. Der Gottgeweihte, der Hund ist sehr schnell wach und meldet sich dann und schlägt an. So ist auch der Transzendentalist schnell wach. Er schläft praktisch in der Stunde der Unwissenheit. Wenn die Materialisten tätig sind, dann ist er nicht tätig. Aber wenn es etwas Interessantes gibt, ist er sofort hellwach und ist dabei. Die fünfte Eigenschaft, die wir vom Hund lernen können, ist, dass er hingegeben ist zu einem Meister. Auch der Gottgeweihte ist hingegeben zu seinem spirituellen Lehrer und zu Krishna. Und die fünfte, die sechste Eigenschaft, er ist heldenhaft, der Hund. Habt ihr schon mal so einen kleinen Fox-Terrier gesehen, wie der einen in den Hintern springt? Heldenhaft, selbst wenn man einen Stock dabei hat. Und nicht? Wenn es darum geht, etwas zu verteidigen, sind Hunde, es fällt direkt auf, der heldenhaft. So, der Transzendentalist ist auch heldenhaft. Er ist bemüht, das zu tun, was diejenigen, die von einem schwachen Geist ausgerüstet sind, nicht einmal in ihren kühnsten Träumen wagen anzugehen. Der Transzendentalist ist bereit, über die illusionären Wünsche und seine eigenen Vorstellungen hinwegzugehen. Und das ist wahres Heldentum. Der Transzendentalist wird auch Swami oder Goswami genannt. Das heißt, er ist ein Held, ein spiritueller Held, weil er dem Diktat der Sinne ein entschlossenes Nein entgegenwirft. Er lässt sich also nicht mehr leiten von den undankbaren Meistern seiner psychologischen Schwachheiten, also seiner Gelüste und so weiter und so fort. Søren Kierkegaard sagt, wenn ich solch einen Menschen nur treffen könnte, würde ich zu Fuß eine Pilgerreise zu ihm machen und mich zu seinen Füßen niedersetzen und meine restliche Zeit mit zwei Aktivitäten verwenden. Die eine ist, ich würde ihn anschauen, und die zweite, ich würde ihm zuhören, denn was er besitzt, fasziniert mich absolut. Søren Kierkegaard hat nämlich niemals so einen Held getroffen. Er hat zwar darüber gesprochen in seinen existenzialistischen Werken, Knight of Faith, der Ritter des Glaubens, hat er gesprochen. Demjenigen, dem es gelingt, diese Impulse, die aus den Sinnen und aus dem Geist kommen, die verletzte Ehrsucht und so weiter, zu bilden. Er hat es einmal versucht, hatte sich hilflos verliebt in eine Krankenschwester, die erst 15 Jahre alt war. Und dann hatte er sich von ihr getrennt, weil er wusste, der bin ich ja hoffnungslos überlegen, die hat überhaupt keine Position neben mir, das wird schlecht für ihr sein, diese Verbindung wird schlecht sein für mich, es wird einfach nur so ein folgsamer Dackel sein, das ist alles. Und das, so kann man ja nicht verheiratet sein. Aber Zeit seines Lebens hat Søren Kierkegaard sich an diese Bettina, hieß sie, glaube ich, erinnert, und selbst im Grabe noch war er angehaftet, also vor dem Grabe meine ich jetzt. So, deswegen hat ihn fasziniert, den Knight of Faith, diesen Goswami, der seine Sinne kontrollieren kann und natürlich auch seinen Geist kontrollieren kann. Das hat ihn absolut fasziniert. Er würde eine Pilgerreise zu Fuß zu ihm unternehmen. Naja, zu spät, ist zu früh praktisch in unserer Zeit, im 19. Jahrhundert erschien und hat nicht Srila Prabhupada erlebt. So, der Transzendentalist lernt also diese sechs Eigenschaften von Hund. Also er ist zufrieden, wenn er viel ist, er ist zufrieden, wenn er wenig ist, er schläft schnell ein, weil er viel getan hat, er wacht auf für die lebenswertigen Dinge, er ist hingegeben, ein Meister und heldenhaft. Drittens, drei Tugenden können wir vom Esel lernen. Er trägt Lasten, ohne zu protestieren. Auch im spirituellen Leben muss man manchmal eine Last tragen. Den Körper zum Beispiel. Heute habe ich mit Ujjwalanda Modi gescherzt, weil ich einen langsamen Anfang hatte. Also nach dem Mangelartig hat mich wieder in den Horizont alle geschlagen. Ich habe gedacht, oh wir, die wir in einem Beutel aus Urin und Kot stecken. Gepeinigt von Müdigkeit. So, der Transzendentalist darf nicht ungeduldig sein, sondern muss diese Last tragen, diesen Körper. Da hilft nichts. Da muss man einfach durchgehen oder mitgehen. Das ist etwas, was wir hier lernen können. Der Esel hat eine zweite Tugend. Er ist gleich bei Hitze und bei Kälte. Das ist ihm egal. Wenn ihr die Vrindavan-Esel seht, die liegen einfach da in der Kälte und die gehen durch die Hitze hindurch. Die sind wirklich zäh. So muss auch der Gottgeweihte bei der Ausführung seiner Pflichten in dieser Welt zäh sein und hindurchgehen, wie wir gestern diskutiert haben. Einfach weitermachen. Und drittens, der Esel ist immer zufrieden. So, das ist eine Eigenschaft, die wir buchstäblich verlernt haben und somit sind wir weniger wert als die Esel in dieser Eigenschaft. Natürlich haben wir andere Vorzüge als Menschen, aber in dieser Eigenschaft. Unsere perfide Industrie, die genusssüchtigen Genussvolles vorwirft, wie Unrat, die man den Schwein vorwirft, hat es fertiggebracht, uns völlig zu verwöhnen. Für alles gibt es etwas. Es gibt tausende von Lippenstiften auf dem Markt, sodass man genau die Schattierung in den Lippen finden kann. Es gibt Augenwimpern, sodass man, die man sich anstecken kann, sodass man ganz zufrieden werden kann mit seinem Äußeren. Es gibt einen unglaublichen Apparat, um durch materielle Arrangierung zufrieden zu werden. Wenn es irgendwo juckt, dann gibt es die Salbe für das kleine Jucken. Es gibt die Pille, die man schlucken kann, wenn man zu viel gegessen hat. Es gibt Kleidungsstücke, also für jede Sekunde am Tag könnte man sich passend einziehen, wenn man dem Modediktat folgen will. Nicht, versteht ihr, die materialistische Zivilisation versucht, diese Unzufriedenheit oder das Erkennen von Unzulänglichkeit immer zu überschmieren, zu übertünchen durch diese Dinge, sodass ein Mensch ein Sklave wird von dieser oder rennt sein ganzes Leben, um die Löcher zu füllen, die da sind. Prabhupada hat einmal das materielle Leben als ein Fleckenwerk bezeichnet. Es ist so, wenn ein Dach durchleckt, ja, dann leckt es hier durch, dann leckt es da durch, dann leckt es hier durch, dann leckt es bald dort durch. So, wenn man dann immer kommt mit Tesafilm und das Dach zuflicken will, weil man so angehaftet ist, unter diesem Dach die Regenzeit zu verbringen, nicht? Dann tut man ein Fleckenwerk, ein Patchwork. Ein Flickwerk, sagt man, ein Flickwerk. Nicht? Man sollte stattdessen einfach rausgehen und ein anständiges Dach geben. Und fertig. Oder wenn man so angehaftet ist an Kleidungsstücke, die hier reißen und da reißen, man sieht das manchmal bei Leuten, die angehaftet sind an ihre Jeans, nicht? Dann flecken sie sich noch hier und du Jungs, zieh doch die Jeans aus, ich schenke dir eine neue Hose, sagt man. Denn, aber nein, es muss dann ja noch hier gefleckt werden und da zerreißt schon förmlich. Mir ging das so, ich hatte ein Lieblingshemd als Kami und habe das also über 5 Jahre getragen und immer wieder gefleckt. Nicht? Das ist Fleckwerk. So, das ist ein Beispiel, was man hat für materielles Leben. Man flickt immer an der Unzulänglichkeit, als endlich zu verstehen, ich muss ein bisschen tolerant werden, ich muss mich um die eigentlichen Dinge kümmern. Ich kann nicht immer mein Leben damit zu beschäftigen, das Unvollkommene so hinzustellen, als könnte es vollkommen werden. So, der Esel ist immer zufrieden, der tut sowas nicht. So, jetzt möchte ich ein bisschen schneller werden, weil hier sonst werden wir zu sehr in die Biologie uns festsetzen. 5 Tugenden könnt ihr von der Krähe lernen. Das heißt, die Krähe beäucht eine Sache sehr genau, bevor sie Vertrauen in sie entwickelt. Schaut euch alles genau an. Nimmt nicht das Augenscheinliche, sondern die Essenz wahr. Die Krähe ist schamlos beim Essen. Das kann man auch beobachten. So, wenn wir uns hinsetzen zum Prasadam, dann können wir richtig zulangen. Ah, ja. Eine Notiz von Helmi. Dann furchtlos, wachsam, und dann, wenn sie mal endlich sich durch, dann bemühen sie sich mit voller Entschlossenheit. Vier Dinge könnt ihr vom Hahn lernen. Erstmal natürlich früh aufzustehen. Dann, wie man kämpft. Wenn der Hahn in den Kampf zieht, dann ist er... Es sind viele Beispiele für Entschlossenheit. Das hatten wir eigentlich schon, sehr entschlossen. Dann kann man vom Hahn lernen, mit Freunden zu essen. Hähne essen immer mit Freunden zusammen. So. Nice. Man sollte nicht alleine essen, sondern immer Leute einladen. Wie wir im Tempel. Wir essen immer mit vielen. Nicht? Und wenn immer einer vorbeikommt, das fällt so auf bei den Devotees, dann komm, setz dich dazu, iss mit uns. Und das vierte, die vierte Eigenschaft, Frauen vor Gefahr beschützen. Das kann man auch lernen von dem Hahn. So, hat sich also dieses spirituelle Wissen, was wir eben gehört haben, ich bin nicht der Körper und das Ziel meines Lebens sollte es sein, Krishna bewusst zu werden, in eine alte Kultur hineingetan, die vedische Kultur, die, und das scheint hier von Wichtigkeit zu sein, in allem und überall Inspiration sah, um den spirituellen Pfad zu gehen. Selbst dem Beispiel von Hunden, von Eseln, von Kranichen, von Löwen, von Hähnen und so weiter und so fort. Spirituelles Wissen ist also praktisch. Es sollte integriert werden im Selber. Es sollte nicht im Selbst. Und es sollte ausgeführt werden. Deswegen, wer manchmal noch zögert, ob er sich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen sollte, ich möchte euch einen Tipp geben, der bisher immer gewirkt hat. Macht eine Pilgerreise nach Vrindavan, dem heiligen Ort von Krishnas Erscheinen. Und ihr werdet dort Krishna treffen. Unser Wiesbaden-Namhatta-Zentrum zum Beispiel macht im Herbst zur Kartenzeit eine Pilgerreise. Die fahren alle hin. Alle Mann und alle Frauen fahren dorthin und schauen sich das mal einfach an. Und ich glaube, danach werde ich also zu manchen predigen ich könnte mir gut vorstellen, dass damit dann auch viele Devotees werden vom Wiesbaden. Und dann hat das nicht ja schon im Grunde genommen beginnende Devotees, aber ganze Devotees werden. Weil das ist sehr überzeugend. Seht mal, diese Transzendenz berührt nämlich diese materielle Welt. In unserer Kultur ist es nicht so üblich, aber in der Kultur in Indien, wo Krishna ja auch nicht zufällig erschienen ist, sieht man, kann man Krishna fast noch treffen, man kann die Spuren noch sehen, buchstäblich die Spuren. Ihr könnt dort Steine sehen, da sind die Fußabdrücke von Krishna drin. Ich weiß, wo sie diese Fußabdrücke haben. Sie können es jetzt sehen. Und ich habe ungefähr mindestens von 5, wo ich sie gefunden habe. Die sind manchmal sehr schwierig zu finden, man muss den ganzen Tag suchen. Aber wenn man sie dann findet und sein sinnvolles Haupt an diese Steine, in diese Fußabdrücke, man merkt plötzlich, da hat Gott seinen Fuß raufgestellt. Dann kommt eine eigentümliche, transzentale Energie ins Herz rein. Und tut einfach die Maya daraus tun. Es gibt zum Beispiel, wo wir gerade bei Indien sind, es gibt da einen Pilgerort, habe ich mir auch aufgeschrieben, Pakshitirtha heißt der. Das ist ein Ort, wo seit vielen Tausenden von Jahren, wenn die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hat, zwei Adler kommen aus dem Norden, die landen dann auf diesen Felsen, da ist ein Tempel, und die werden dann gespeist von einem Brahmana, der da sitzt, der gibt sie zu essen, die essen dann und dann gehen sie weiter. Wisst ihr, woran das liegt? Ich habe das jetzt mal ergründet. viele in Naturkundebüchern, also indischen Sehenswürdigkeitsbüchern, werden diese Adler meistens erwähnt. Und mancher von euch hat es schon gesehen. Das waren zwei Yogis, die, so heißt es, vor Millionen von Jahren, also als diese, ihr müsst wissen, dieses Universum unterläuft verschiedenen Schöpfungszyklen. Nicht? Es hat einen Zeitpunkt des Entstehens und auch des Vergehens. Und dann wird es wieder geschaffen und wieder. Die Zeit ist da also etwas, was zirkular betrachtet wird. Es wiederholt sich immer wieder und geht durch Zyklen hindurch. Ähnlich wie unsere Jahreszeiten ja immer wieder durch die gleichen Zyklen durchgehen. Winter, wie geht das weiter? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So, die sind verflucht von Shiva, weil die ein entsetzliches Vergehen gemacht haben, für eine ganz lange Zeit als Adler wiederzukommen. Und die kommen immer wieder. Landen, man sieht so Punkte, und dann fliegen sie weg. Und dann fliegen sie erstmal hinter den Berg und wetzen sich an dem Berg ihre Schnäbel. Das kann man sehen. Man kann mit den einen Tag kann man sich hinstellen im Tempel und am nächsten pilgert man um den Berg herum und sieht, die fliegen dann, kommen da hingeflogen und reinigen sich den Schnabel. Immer an der gleichen Stelle. Und dieser Berg, der ist da schon ganz runtergewetzt an dieser Stelle. Weil die tun das schon seit, schon seit dieser Schöpfung immer. Das ist so richtig weggerutscht, weggeschliffen. Gut, ne? Und für die Zweifler aus der DDR, die nur mit dem mechanistischen Wissen groß geworden sind, es gibt dort in dem Berg eine Inschrift von Holländern, die 1710 datiert ist. Die haben das geschrieben: Wir waren hier und haben es gesehen. 10 holländische Offiziere haben das da geschrieben, in den Berglein. Ne? 1710. Jeden Tag kommen die dahin, fressen und müssen durch den Flug dann sich die Schnäbel abwetten. Naja, das gehört wohl zur Hygiene dazu bei Adlern. Und dann geht's weiter. Und dann kommen sie wieder um 12 Uhr. Also wer das nicht glaubt, bitte geht, werde überzeugt. Das ist einfach ein totales Wunder. So zwei kleine Punkte kommen da von Norden. Und man spürt schon, das sind nicht einfach nur so Adlerbus, Fidelibus, so irgend so eine Spezies, sondern das sind, die haben eine Ausstrahlung mit sich. Die Yogis. So, ich möchte all diese Dinge sagen, als kleine Illustration. Ich komme von verschiedenen Seiten, von der Tierkunde, von der von Historien, von Geschichtsvergleichen der Geschichtskunde und so weiter und so fort. Ich könnte auch von Psychologie kommen, das mache ich morgen. Das ist aber immer der unangenehmste Teil der Vorlesung, wenn man so in die bedingte Mentalität hereinbohrt. Spirituelles Wissen hat seine Berechtigung. Es ist etwas, was, von dem wir uns entfachen lassen sollten. Das Feuer des Wissens wird auch in uns, wenn wir es zum Vorschein bringen, seine Effizienz haben, nämlich uns von der karmischen Verstrickung befreien, uns von den Banden dieses Karmas, unser Zwänge und Dränge, die uns so durchs Leben jonglieren, frei machen. Wir sollten nicht schüchtern sein. Wir sollten teilnehmen an dieser großen Herausforderung des Menschseins. Um ein großartiges Wort zu gebrauchen. Dass wir dieses Leben dazu benutzen, Dhyana zunächst einmal zu hören und dann in uns zur Frucht zu tragen, zu dieser köstlich mundenden Frucht. Das heißt Vijnana, nämlich transzentrale Verwirklichung. Es gibt zwei Arten von Feuern. Erstmal das Feuer materieller Wünsche, was Vernunft und Vernunft einfach verzehrt, also aufbrennt. Dieses Feuer, was als Karma bezeichnet wird in der Sanskrit-Philosophie, nämlich Begierden, frisst blind Wissen auf. Und dann gibt es das Feuer des Wissens. Und dieses Feuer des Wissens frisst oder zehrt Bedingtheit oder Karma auf. So, wir sollten uns zwischen den beiden Feuern entscheiden und uns dann mit, ich glaube, das passt rhetorisch, welches Feuer willst du? Das ist ja schon beantwortet in der Frage. Natürlich das Feuer des Wissens, was uns vor der Bedingtheit befreit. Und dann sollten wir den Pfad des Wörterlebens mit großer Entschlossenheit nachgehen. Krishna erklärt in der Gita, deswegen sollte es, er sagt erstmal, wie viele große, na, in der Vergangenheit, auch nicht richtig, befreit von Anhaftung, Angst und Ärger, haben viele große Seelen in der Vergangenheit durch Liebe zu mir transzendentale Zuneigung entwickelt. Deswegen solltest du einfach dem Pfad der Alten folgen. Und das möchte ich auch in die Runde heute werfen. Wir sind leider nicht zum zweiten Teil gekommen. Ich mache hier mal einen Schluss. Indem man der Persönlichkeit Gottes Sri Krishna in Hingabe dient, erlangt man durch seine grundlose Barmherzigkeit sofort Wissen. Da sind wir stehen geblieben. Und Loslösung von der Welt, das kommt morgen heran. Durch die seriöse Beschäftigung mit dem spirituellen Pfad werden wir dieses praktische Wissen oder diese Waffe des Wissens oder dieses Feuer des Wissens, je nachdem, wie ihr es nehmen wollt, in unserem Herzen entwickeln und wir werden von Unwissenheit befreit werden. Ihr werdet es merken, wenn ihr das Ferienlager wieder verlässt. Schaut mal so nach 2 Tagen rückblickend zurück ins Ferienlager und ihr werdet merken, ihr habt ein Geschenk gekriegt, was sich nicht mit Geld bezahlen wird. Jetzt, wenn man auf dem Ferienlager ist, muss der Geist sich so beschäftigen mit dem Neuen, wie die aussehen allein, wie die Votis und also dem Klo und solchen Sachen, diesen neuen rein für das Auge wahrnehmbaren anderen Dingen. Aber wenn ihr zurückkommt vom Ferienlager, werdet ihr dieses innere Geschenk sehen und es dann hoffentlich weiter zur Frucht tragen können. Dankeschön. So, Harry Bol. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Gut. Alles klar. Oh, glaube ich, bis wieder Fahrrad.